Mit so vielen süßen Bunnies haben wir es uns auf unserem Sofa gemütlich gemacht. Sie stehen so sehr auf uns, weil wir einfach so berühmt sind. Wie das Leben so spielt, besprechen wir heute für euch den Film Wie das Leben so spielt. Mit mir hier auf dem Sofa, das ist Robert Krüger, der gerade an seinem Stand-Up-Programm arbeitet.
Also wenn der Facebook gegen den eBay kämpfen würde, dann wäre das voll...
Stopp! Das kannst du nicht erzählen, Bob.
Neben ihm Martin Narajek. Nein, er hat sich gerade einen aus dem Pool geangelt und hat sich in irgendeines dieser Zimmer hier verzogen. Aber sein Assistent, der Dobby, ist hier.
Hallo.
Auf, geh, hol mir eine Coke Light.
Okay.
Und neben ihm Christoph Perner, der Star aus Jo, Herr Lehrer.
Jo, Herr Lehrer, Herr Giesbert.
Guten Tag. Wie das Leben so spielt. Um was ging es?
Es geht um einen Komiker, gespielt von Adam Sandler, der erfährt, dass er an Krebs sterben wird. Und er holt sich Seth Rogen als Gagschreiber und ja, so als Zeitvertreib als Angestellten in sein Haus. Und am Ende kommt dann noch eine Liebesgeschichte mit seiner Ex und alle möglichen Verwicklungen.
Also wie im echten Leben auch.
Großer Spaß. Ja, so in der Art.
Und Seth Rogen ist so ein herrlicher Verlierertyp. Super. Also zumindest am Anfang des Films. Irgendwie so ein Möchtegern-Comedian, der größte Fan von dieser Adam Sandler-Figur. Und dann wird er da engagiert von seinem großen Helden und ist den sein Handlanger. Ja?
Sein Sklave.
Am Anfang echt ein tolles Setup.
Also ganz furchtbar.
Ja, er sitzt an seinem Bett und erzählt ihm abends was, damit er irgendwie besser schlafen kann und so.
Genau, man muss für ihn Frühstück braten in der Küche und all diese ganzen Dinge tun. Also der persönliche Assistent, Gagschreiber und bester Freund in einem, aber gegen Geld.
Aber gegen ordentlich Geld, immerhin.
Also dementsprechend hat euch der Film richtig toll gefallen?
Er war schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Aber er zog sich halt. Er war so eine halbe Stunde zu lang. Und das ist jetzt kein Spaß, also keine Übertreibung. Es ist wirklich eine halbe Stunde, die der Film einfach zu lang ist.
Ja, auf jeden Fall. Denn der Film hat irgendwie den Absprung verpasst. Er hat die Stelle verpasst, wo er eigentlich hätte zu Ende sein müssen. Das können wir jetzt auch nicht im Einzelnen erzählen, weil es die Geschichte spoilern würde, aber er hat halt eine schwere Krankheit und das Ganze fügt sich dann irgendwie am Ende. Und da wäre eine Stelle gewesen, wo der Film hätte gut zu Ende sein können. Und dann nimmt der Film aber nochmal eine Biegung und fängt ein völlig neues Thema an. Und ab da ist die Luft derart raus.
Und ist es vor allen Dingen nicht mal mehr lustig.
Einfach nur noch wünscht, dass er zu Ende wäre.
Also da hätte man locker eben diese halbe Stunde, die es zu viel ist, an der Stelle rausschneiden können. Und am Schluss, finde ich, da geht's dann wieder so weiter und dann kann man es lassen.
Also ich wollte gerade fragen, ob man früher rausgehen soll, dann wäre er gut, aber das ist wohl mittendrin dann.
Naja, so ganz abgerundet ist er dann auch nicht. Aber eigentlich sind es zwei Filme. Es ist eben dieser Film, wie ich es schon gesagt habe, er ist halt der Assistent von diesem Todkranken. Und dann ist dieser zweite Film Liebesgeschichte mit seiner Ex. Und so richtig gut zusammen passt das nicht.
Nee, es ist so ein bisschen dann mit der Brechstange die einzelnen Plotenden so zusammengeknotet. Das funktioniert so leidlich, das wird aber wirklich langweilig im zweiten Teil. Da kommt dann halt auch dieser Mann von seiner Ex-Frau, oder die waren, glaube ich, gar nicht verheiratet, ist ja jetzt egal. Jedenfalls.
Du hast recht, ja.
Also er war nicht verheiratet mit ihr, aber die hat jetzt einen neuen Mann und gespielt von Eric Banner.
Der
hat eine fantastische
Er nervt
Rolle.
Aber unheimlich.
Aber der kommt in der gesamten ersten. Der nervt unheimlich, aber es ist voll Absicht. Man ist halt so ein Australier und sagt als jedes zweite Wort Shit. Das ist fucking crazy shit. Ist alles.
Scheiße, Dude. Das ist fucking scheiße, Dude.
genau so. Die ganze Zeit. Und das geht einem so auf die Nerven. Aber das ist so absichtlich und gut umgesetzt. Aber der Typ kommt halt in der gesamten ersten Hälfte des Films nicht vor. Und wie Christoph schon gesagt hat, man hat das Gefühl, irgendwie sind wir merklos in den zweiten Film geschlittert mit einer anderen Besetzung auch eben, weil da völlig neue Schauspieler auftauchen, die dann plötzlich fast eine Hauptrolle haben. Und
der einfach nur halb so gut ist.
Der genau. Und die zweite Hälfte ist irgendwie nicht so gut.
Da fehlen dann seine ganzen Homies.
Film schon
aus der Stadt.
Genau.
Sind sie halt auf dem Land.
Ja, das sind ja die man aus Jude Apatow-Filmen, was der Regisseur ist, schon kennt, also Superbad zum Beispiel. Und die einfach super zusammenpassen und miteinander harmonieren.
Ja, dieser Mitbewohner, den er da hat, der Der eine ist ja so ein dicker Nerd und der andere, der hält sich für was Besseres. Und man ist sich die ganze Zeit nicht sicher. Also er schleppt irgendwie ein Vibe nach der anderen ab, aber er kommt so schwul rüber, es ist unglaublich. Der ist
das
so,
ist eine Tucke. Mann, so dual Mann.
Irgendwie. Es ist echt fantastisch. Aber ich wollte was sagen, was ich jetzt vergessen habe. Schneiden wir es raus.
Nee, wir schneiden nicht.
Genau, alles live.
Alles bleibt drin.
Ich finde aber, der erste Film ist richtig gut und vor allem auch Adam Sandler.
Genau, ich wollte gerade sagen, Adam Sandler müssen wir drüber reden.
Ich finde den sonst ganz schrecklich. Mir fällt eigentlich kein toller Film mit ihm ein, aber jetzt, er bringt es richtig gut. Man nimmt ihm das ab, dass er so ein abgefragter Komiker ist. Ich weiß nicht, inwieweit er das selbst wirklich ist.
Ist er verheiratet? Weiß das einer von euch? Liest einer von euch die Klatschpresse?
Ja, die lese ich, aber das weiß ich nicht.
Mann.
Ich weiß es auch nicht. Aber ich fand Adam Sandler früher auch immer einen Klamauk-only, ja, Schauspieler, der nichts anderes kann, bis 50 erste Dates. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass er unter diesem Klamauk drunter auch durchaus eine Botschaft und eine Ernsthaftigkeit transportieren kann. Das hat mir in 50 First Dates zum ersten Mal ganz gut gefallen. Und hier hat er das wieder hingekriegt.
Wir haben das ja auch damals in der Sneak gesehen in Spanglish. Da finde ich ihn immer noch ein bisschen flach, aber da ist er auch so, ja, eine dramatische Rolle eher, also keine Komikrolle. Und das schafft er auch ganz gut schon.
Also ich glaube, er ist echt besser, als man so gemeinhin annimmt. Und das kommt auch hier wieder
raus. Laut Wikipedia ist Adam Sandler seit 2003 verheiratet.
Mhm. Also ist er doch kein Loser. Mann, hat er es gut. Oder er bezahlt es. Kann natürlich sein. Mir gefällt auch...
Wenn die allwissende Müllhalde nicht hätten, da wäre auch...
Und die auch noch live. Sonst haben wir die ja nicht, wenn wir irgendwie so getrennt. Mir gefällt die Stimme von Adam Sandler so gut. Dieses gequäkige...
Zugetiffte.
Ich finde das so toll. Also die deutsche Stimme ist so cool. Ich möchte ihn, glaube ich, gar nicht im Original hören. Er kann nur eine schlechtere Stimme haben.
Ja, die Stimme ist echt cool. Aber wo du gerade Stimme sagst, fällt mir ganz kurz der Anfang des Films ein. Die ersten 2 Minuten sind so Handkamera gefilmtes... Handkamera-gefilmter Part, wo sie über Telefon irgendwie wen anrufen und den völlig verarschen und Adam Sandler imitiert eine Frauenstimme ganz, ganz schlecht. Hat überhaupt nichts mit dem restlichen Film zu tun. Hat das irgendeiner von euch verstanden, was das sollte?
Ich glaube, das sind diese Comedy-Einschübe, die er in irgendeiner Sendung macht. So Real-Television Leute anrufen und verarschen und so. Oder es ist halt das, was er mit seinen Freunden in Anführungsstrichen macht. Kann natürlich auch sein.
Es ist so völlig wirr, weil es ist so ganz schlecht, Handkamera, halb schwarz-weiß und die verarschen.
Oder das hat er doch wirklich echt gemacht und haben sie einfach reingeschnitten.
Also der Film beginnt ja damit, dass Adam Sandler eben nach dieser Szene, die ich eben beschrieben habe, zu seinem Arzt geht und erklärt kriegt, dass er eben todkrank ist. Und bis dahin und mit diesem Stück Vorspann zusammen dachte ich, der ist irgendwie geistig behindert oder so. Der ist irgendwie nicht ganz knusper in der Rübe. in irgendeiner Form. Und dann kommt halt raus, dann merkt man erst in dem Film, okay, er spielt einen erfolgreichen Comedian und er ist eigentlich schon im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Nur eben todkrank mit irgendeiner Art Blutleukämie-Krams. Und dieser Stück Vorspann hat mir irgendwie völlig falsche Vorzeichen gesetzt. Ich wusste das erst gar nicht einzuordnen, als das losging.
Ja, es ist halt absurde Komik. Und da ist ja Jude Apatow für bekannt, neben seiner Fäkalkomik. Und das kommt ja auch später noch. Also, wenn ich da zum Beispiel an diese Playlist denke,
das
ist ja der Brüller. Vor allem in der letzten Woche noch besser geworden. Will das jemand von euch erzählen?
Ja, also das ist echt böse. Weil der macht ihm eine Playlist, der Seth Rogen-Charakter macht dem Adam Sandler eine Playlist, um ihn aufzumuntern, weil der halt natürlich down ist, weil er ja so todkrank ist. Und diese Playlist greift komplett ins Klo. Also jedes Lied, was er da macht, macht ihn eigentlich noch trauriger. Und dann kommt halt ein Song aus dem Dirty Dancing Soundtrack.
Erstmal kommt Bob Marley,
ja? Es kommt Bob Marley, genau. Hat Krebs, ist tot. Hat ihm nichts genützt, ja. Und dann kommt halt ein Stück aus dem Dirty Dancing Soundtrack. Wie wir ja jetzt alle mitgekriegt haben, ist dieser Gag halt nochmal ein bisschen böser geworden in den letzten paar Tagen.
Ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie das irgendwie kommentieren, aber es bleibt einfach nur so stehen. Das muss der Zuschauer schon wissen. Weil es wäre wahrscheinlich echt schwierig geworden für die, weil sie wussten ja nicht, wie es ihm gehen würde, wenn der Film dann veröffentlicht wird.
Richtig, aber man hatte das, das war ja schon mehrfach durch die Presse und wir hatten ja vor einigen Folgen sogar schon mal kurz drüber gesprochen, dass
da gab es sogar schon Fehlmeldungen, dass er angeblich schon weg wäre.
Genau, da gab es eine fehlerhafte Meldung, dass er tot sei, die dann dementiert worden ist. Und insofern, das konnte man schon wissen. Und sie haben es geschickt gemacht, es offen zu lassen, weil sie natürlich nicht wissen konnten, wie das sein würde. Aber dass es jetzt genau zu der Veröffentlichungszeitpunkt des Films dann tatsächlich so weit ist, dass Patrick Swayze nun leider gestorben ist, das ist irgendwie so ein wirklich böser Zufall, der diesen Gag ganz finster
macht. Startet der Film jetzt auch die Tage?
Ich glaube, der läuft seit Donnerstag.
Ah.
Ja. Der Eric hat ihn nämlich bei Klick FM empfohlen, habe ich vorhin gehört.
Das würde der Eric natürlich nicht tun, wenn er nicht sofort anlaufen würde.
Der Eric ist echt gut vorbereitet. Das muss man ja schon mal sagen. Aber lass uns später nochmal über Patrick Swayze reden, weil das ist ja
über
schon
Patrick ein Patrick Swayze und über andere Kinopodcasts.
Oh ja. Mann, was haben wir noch für ein Programm? Ja, und den Kameramann müssen wir natürlich kurz erwähnen, Robert, damit wir Edit sagen können.
Das oh nein. Schon wieder.
Doch, der Kameramann ist nämlich ein Homie von Wilmer Siegmund. Und Wilmer Siegmund, den haben wir auf der Edit erlebt, live. Und
der ist ein Homie von euch.
Das ist quasi ein Homie von uns, quasi, geradezu ja.
Mit dem sind wir Fahrschule gefahren.
Ja, genau, hoch in der Tanzschule.
Wir sind mit ihm auf eine Party gegangen.
Yeah.
Und er ist
aber er war ungefähr
Minuten geblieben.
Ja, er war aber auch nur 3 Minuten kürzer als wir dort.
Richtig, die Party war halt scheiße.
Die war nichts.
Er ist sehr gegangen, dann sind wir gegangen.
Ja. Nee. Wir sind dann irgendwo anders hingegangen in die Bar. Aber der Kameramann war schon schön. Gerade am Anfang waren ein paar sehr, sehr schöne Einstellungen. Und sonst war es halt sehr solide. Also es war jetzt nicht irgendwie was Sensationelles und Besonderes oder so, aber es war halt keine Wackelkamera. Es war immer vernünftig die Kamera gerade gehalten. Es war solide, man konnte alles sehen und es war richtig schön.
Und die Farbbalance hat gestimmt, ja, oder?
Es ist genau so eine Kamera.
Bitte was?
Und die Farbbalance hat gestimmt.
Ja, genau. Es war nicht auf Video gedreht.
Was ein Glück, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt schon wieder auf 180.
Genau. Nee, aber es ist halt genau so eine Kameraarbeit, wie man sie sich wünscht. Sie spielt sich nicht in den Vordergrund und wenn sie sowas tut, dann hat es gefälligst gut zu sein. Und es ist eben, sie erzählt die Geschichte, sie unterstützt die Geschichte und macht nicht irgendwelchen Firlefanz zum Selbstzweck. Das ist ja genau das, was oftmals dann so probiert wird und was halt oft auch direkt nach hinten losgeht.
Ja, genau. Ein paar schöne Szenen drin, ein paar besondere Einstellungen und sonst sieht man einfach alles, was man sehen muss. Sehr schön. Es ist traurig, dass wir das erwähnen müssen. Oder dass eine normale Kamera uns aufgefallen ist.
Ja, stimmt.
Das ist echt blöd. Gut, wollen wir Punkte geben für den Film? Ach nein, Entschuldigung, ja. Bevor wir Punkte geben. Wie fandet ihr diese Himself-Herself-Auftritte? So habe ich sie mir gerade notiert. Eminem, hä? James Taylor, es waren ja irgendwie super. Alle da.
Eminem und, war so wie gut. Sich Eminem und Raymond anschreien, ist so toll.
Mhm. Der Typ von Alle lieben Raymond, wie heißt er?
Och, Ray irgendwie, keine Ahnung.
Ah, okay. Und Eminem sitzt in so einer Kneipe und kriegt halt voll den Wutanfall, das ist so gut. Er könne in kein normales Billigkaufhaus mehr gehen und in keinen Supermarkt. Er müsste immer auf der Hut sein, das ist alles total kacke.
Aber war das nicht?
Dann sieht der Raymond so quer durch den Raum und beschimpft ihn, warum er ihn denn so anschauen würde und
ob er ihn ficken will. Quer durchs Restaurant. Eine Bombenszene.
Aber war das ein Restaurant? War das nicht bei dem zu Hause? Der geht doch dann in seinen Garten, oder?
Ich hatte das Gefühl, es ist ein Restaurant.
Es war ein Restaurant oder eine Bar oder so. Da standen ja, da saßen im Hintergrund noch Haufen andere Leute an anderen Tischen.
Aber und deshalb hat Eminem ja auch immer
gesagt, sie werden irgendwie so angestarrt. Aber wo du gerade Promis sagst, da waren ein Haufen so Stand-Up-Comedians und andere Comedians drin, halt alle aus dem US-Umfeld, sodass wir die jetzt als europäische Fernsehzuschauer vermutlich alle nicht erkannt haben. Oder wir haben...
Sarah Silverman haben wir
genau, erkannt. Genau, Sarah Silverman haben wir erkannt, aber die läuft auch in Deutschland auf Comedy Central. Die hat auf Comedy Central eine...
Die Sarah Silverman Show? Das
ist eine amerikanische... Genau, die Sarah Silverman Show. Ist eine ziemliche Krawallkomikerin, das muss man mögen. Aber unabhängig davon, da waren noch ein Haufen andere Leute drin, die ich auch teilweise gar nicht kannte, aber die Zusammenhänge, in denen sie erschienen sind, lässt vermuten, dass das alles irgendwelche US-amerikanischen Comedian-Leute waren, die da halt so Cameo-Auftritte hatten. Und zwar einer nach dem anderen, wie du eben schon gesagt hast, himself, herself, hat man im Abspann 10, 15 Mal lesen können. Also
ja, sogar mehr.
Sowas also finde ich immer lustig, oft, wenn sowas gemacht wird.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und natürlich James Taylor, der Musiker.
Richtig, das ist auch toll gewesen. Ich sagte noch irgendwie zu dir, eine Minute bevor der Typ auftaucht, sag mal, die Musik, das ist doch James Taylor. Ich müsste mal wieder eine James Taylor CD hören. Und eine Minute später gibt's einen Schnitt und er sagt, guck mal, wir haben James Taylor eingekauft. Und dann schwenkt die Kamera, der Typ steht auf der Bühne und spielt seinen Song. Da bin ich ja fast zusammengebrochen vor Lachen.
Ja, das war so gut zusammenmontiert, dass man als erst denkt, es sei so Hintergrundmusik und dann ist es eben doch die Band, die dazu spielt. Super gemacht.
Genau, und dann hat er sogar noch eine kleine Rolle und steht da irgendwie noch und unterhält sich mit Seth Rogen.
Ja, er gibt ja auch kurze Stichwort.
Eine tolle Rolle, der klaut ihm doch den Gag, oder?
Ja, irgendwie.
Ich wollte dir jetzt eine Vorlage geben, dass du den Gag zusammen sagen kannst. Aber die mich zum Gag nicht sagen?
Ich glaube, sie haben irgendwie nur einen lustigen Gag vorbereitet und den bringt dann der Typ.
Ja. Fügt uns alle auf Facebook.
Aber lass uns doch mal Punkte geben,
oder? Fällt mir da gerade ein. Ja.
Oh ja, richtig, auf Facebook. Wir sind alle auf Facebook.
Nein, fuck Facebook.
Ah, das war's.
Genau. ja, ich gebe dem Film 7 Punkte.
Ich hätte ihm 7 Punkte gegeben, wenn es nur der erste Film gewesen wäre. Jetzt, wo er so ewig lang ist, kann ich ihm nur 6 geben, weil das am Ende hat mich echt gelangweilt und ich hatte so das Gefühl, es langweilt mich eine Stunde.
Wenn er kürzer Moment, gewesen wäre, hätte er locker 10 gekriegt. Leicht, you know?
Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich gebe ihm auch nur 6 Punkte, er hätte 7 oder 7,5 gekriegt, wenn er kürzer gewesen wäre.
Dobby, du darfst ihm keine Punkte geben, weil du hast ihn nicht gesehen.
Ja, genau.
Aber dafür hast du, glaube ich, noch was anderes gesehen,
Katze
oder?
Hat mich gerade gebissen.
Genau, ich habe mir dafür District 9 angeguckt. Der auch. Lohnt auf jeden sich? Fall. Also,
Aber der ist in Videooptik, oder? Der ist in Videooptik, oder?
Ja, jein. Also es ist schon alles so eine Reportagenstil. Aber Videooptik nicht in dem Sinne, als dass es irgendwie eine schlechte Bildqualität wäre, insofern es nicht explizit von der Szene verlangt ist. Also es gibt da schon so einige Sachen, die dokumentarischen Stil haben, wenn dann irgendwelche Leute interviewt werden oder wenn die dann irgendwelche Kameras von Hubschraubern oder sowas zeigen, die dann schon mit der Qualität runtergeschraubt sind. Aber das ist immer mit Absicht, nicht, dass da irgendwie...
Das ist dann Stilmittel,
genau.
Hast du
gewusst.
Aber es sieht jetzt nicht explizit doof aus. Ich habe da ja vor 2 Wochen einen Film gesehen. Ich darf gar nicht dran denken, sonst rege ich mich wieder auf. Aber da war es halt so scheiße.
Nein, so ist es nicht. Also das
ja, und dann habe ich Trailer gesehen. Da sieht es so furchtbar nach Transformers aus. Ist es das auch, oder?
Nee, es gibt irgendwann relativ weit am Ende mal eine etwas größere Maschine, die danach aussieht. Aber das sind nur 10 Minuten maximal. Das gehört dann aber schon zum Finale. Also sonst ist das aber... und ja?
Ich habe gelesen und gehört auch verschiedentlich, dass man sehr wenig über die Geschichte erzählen kann, und ohne jetzt schon ganz viel zu spoilern. Kannst du ein bisschen vorsichtig zusammenfassen, worum es da geht, ohne jetzt zu viel zu verraten?
Ja, kann ich machen. Also prinzipiell erstmal beruht das Ganze auf einem Kurzfilm von diesen Neil Blumkamp, den er irgendwie schon vor 5 Jahren oder so gedreht hat, über Außerirdische, die in Johannesburg landen und ja nicht irgendwie groß die Retter oder die Eroberer sind, sondern auch einfach nur Flüchtlinge und die dann quasi noch unter den Slumbewohnern abrutschen im gesellschaftlichen Niveau. Und darauf aufbauend ist dann dieser Film, der nicht mehr nur diese Grundidee behandelt, sondern innerhalb dieser Geschichte auch noch das Schicksal vom Vigor van irgendwas, hab gerade den Namen vergessen, der das ein Kommando leitet, das die Aliens umsiedeln soll.
Okay, und dann habe ich noch was anderes gelesen, was ich dich jetzt fragen will. Und zwar habe ich zum einen, wenn ich jetzt mir so anhöre, was du erzählst, worum es da geht, dann klingt das nach einem durchaus tieferen Stoff, der ein bisschen so ja, eben rutscht in der gesellschaftlichen Schicht ab und so weiter. Das könnte ein bisschen dramatisch und ein bisschen zum Nachdenken sein. Und dann habe ich aber wiederum gehört, es sei tumpe Action mit unglaublich viel Geballer und wenig Hirn. Wie passt das zusammen?
Das passt komischerweise irgendwie zusammen, weil dieses Sozialkritische, was auch in diesem Kurzfilm war, das ist quasi das Setting, um dem die ganze Geschichte spielt. Und die Geschichte selber ist dann aber doch eher ein ganz normaler Actionfilm. Und insofern passt es halt zusammen, dass dieses Setting, dieses Sozialkritische und diese Allegorie auf die Apartheid ist und dann, was wirklich diese vordergründige Handlung ist, das ist dann ein richtig guter Actionfilm.
Also würdest du sagen, ist gelungen? Und auch empfehlenswert?
Also mir? Auf jeden Fall. Also ich war sehr begeistert. Es hat von der Optik her natürlich auch ein bisschen was von Cloverfield, weil eben auch wieder viel in diese Richtung geht, als wäre es live dabei und mit Handkamera oder mit irgendwelchen Leuten, die da eine Kamera mit haben, aufgenommen wird oder vom Hubschrauber. Das ist aber durchaus ein Stilmittel, das mir da sehr gut gefallen hat und auch wirklich reingepasst hat.
Oh, das klingt spannend. Möchtest du dem Film noch Punkte geben? Zwischen 1 und 10?
Ich würde sagen 8. 8 Punkte, ja.
Ach, okay, cool.
Das ist ordentlich.
Glaub, genau, ihr könnt euch ja auch mal angucken, der Kurzfilm dazu, Alive in Johannesburg, den gibt's zum Beispiel bei YouTube.
Oh, wenn wir das hinkriegen, genau, verlinken wir den.
Der erzählt halt so die ganze Handlung, wie das Setting dann ist, ist allerdings in der Qualität halt nicht ganz so hoch, weil das war, glaube ich, irgendwie nur eine Abschlussarbeit von dem Regisseur für die Filmakademie bei ihm.
Okay, oh, das klingt spannend, das werde ich mir mal reinziehen. Kannst du uns danach mal irgendwie den Link zukommen lassen, dann tun wir das rein. Gut, haben wir noch was gesehen?
Ja, ich habe noch was gesehen.
Oh, was hast du denn gesehen?
Einen unserer alle Lieblingsfilme, der ein Lebensgefühl ausdrückt. Und den wir in Lacanau regelmäßig gesehen haben.
Ich weiß es schon, obwohl wir es ja vorgesprochen haben.
Ja, nicht Rules of Attraction, sondern aus gegebenem Anlass Gefährliche Brandung.
Ah, der ist so toll. Der ist so toll.
Der ist echt toll. Wie heißt er nochmal im Original? Point Break.
Point Break. Ne?
Richtig, richtig. Ja, Point Break. Was der viel, viel bessere Titel ist.
Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, zum Teil ist aber auch in der deutschen Synchronisation besser, haben wir festgestellt, gell?
Echt?
Ja, hast du doch irgendwie dieses Gespräch am Lagerfeuer, wo sie die Jungs irgendwie, wenn die Welle reitet, ist es besser als Sex.
Stimmt, da war irgendwas, was im Englischen überhaupt nicht so schön ist und im Deutschen richtig toll übersetzt wurde.
Das liegt daran, dass du noch nie richtigen Sex hattest.
Genau, ja.
Und im Englischen sagt sie irgendwas Belangloses, ich weiß nicht mehr was. Also ich habe jetzt wieder auf Deutsch gesehen. Vielleicht sollten wir erst mal sagen, warum das gegebene Anlass ist.
Ja, gut, das hat ja jeder mitbekommen, oder?
Und diesmal war es keine Fehlermeldung.
Ja, leider.
Ja, also eine der Hauptrollen ist Patrick Swayze.
Ja, und der ewige Tanzlehrer hat seine Schuhe ausgezogen.
Genau, und ist richtig cool. Ist eben gar nicht so Tanzlehrer. Wir haben die letzten Tage mal drüber gesprochen. Und du hast irgendwie gesagt, ja, wenn ich Patrick Swayze sehe, dann sehe ich immer den Tanzlehrer.
Ja, irgendwie schon.
Für eine Ausnahme eben.
Genau. Außer er ist der Surfer. Ja. Und diese Rolle ist so toll. Also, es ist unglaublich.
Ja, er ist eben nicht nur Surfer, sondern er ist halt alles Mögliche. Er ist so ein bisschen mysteriös. Moment, wir müssen das hier zuklappen. Die Katze läuft nämlich auf der Taste rum. er ist so ein bisschen mysteriös. Und man weiß so, irgendwie ist ihm nicht so ganz zu trauen. Er ist cool, aber ist auch was dahinter. Er ist wahnsinnig komplex.
Ja, also die Rolle, die er da spielt, die ist so unglaublich und die ist so unglaublich anders als zum Beispiel jetzt in Dirty Dancing. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, Patrick Swayze, er sieht aus wie Patrick Swayze. Das kann doch aber nicht sein, dass das Patrick Swayze ist. Weil das einfach so komplett anders ist zu der Rolle, die er da in Dirty Dancing spielt. Unglaublich.
Das Tolle an Point Break ist aber auch, dass es ein viel runderer Film ist. Dirty Dancing ist halt komplett auf ihn zugeschnitten. Ich finde Dirty Dancing toll, ich habe den auch häufig gesehen. Macht Spaß, aber es ist halt Patrick Swayze und ein bisschen was drumrum.
Und jetzt und noch schöne Musik und ein bisschen tanzen.
Ja, natürlich, aber ohne ihn wäre das nichts.
Ja.
Und jetzt hat man einmal noch Keanu Reeves als zweiten Hauptdarsteller, der ja in Amerika und zum Teil auch in Deutschland verabscheut wird, was ich nicht berechtigt finde. Also, wenn man ihn richtig besetzt, dann kommt er richtig gut rüber und dann wirkt er auch gut. Und
ja,
ich fand ihn in Matrix gut und ich fand ihn hier auch gut.
Das sind aber immer nur ein paar Filme, in denen er wirkt. Also, meistens ist er nicht ganz so doll.
Ja, aber wenn man ihn gut besetzt, dann passt es doch.
Genau, da kann er nichts für. Er kann diese Rollen spielen und wenn die Regisseure ihn falsch besetzen...
Ja, es ist doch ja, genau
umgekehrt. Also, okay, er könnte ablehnen. Richtig,
das ist genau umgekehrt. Er muss doch auch einschätzen, was er kann und nicht sagen, hier, ich nehme alles, wo es Geld gibt. Meine, irgendwo muss er von leben, okay, aber...
Das wird eine Frage vom Konto sein.
Ich glaube nicht, dass er so
nicht,
arm
nicht
ist.
Nur. Also, nein, schlussendlich ist so ein Film... das Werk des Regisseurs und der Regisseur sucht sich seine Schauspieler aus. Klar kann ein Schauspieler sagen, ich will es nicht machen oder ich finde es nicht richtig, wenn das Drehbuch ihm nicht gefällt, aber auf der anderen Seite, wenn ein Regisseur sollte eine Vision haben und sollte eine Vision von seinem Film haben und wenn er sagt, ich will Keanu Reeves in die Rolle und du passt da gut rein und glaub mir, das ist richtig, dann finde ich, wenn der Regisseur es an der Stelle fehleinschätzt und es hinterher nicht wirkt, dann ist der Regisseur schuld.
Eindeutig bin ich auch.
Mir fallen jetzt auch gar nicht so viele Filme ein, wo er total falsch besetzt ist. Und jetzt als dieser streberhafte FBI-Agent, der so ein bisschen grünschnäbelig noch ist, finde ich ihn absolut toll.
Toll.
Ich könnte mir keinen besseren vorstellen.
Diese erste Szene, wo er durch diese Laufbahn sich kämpft, da dieses Schießtraining macht.
Ja, oder wo er dann so zu seiner neuen Einheit kommt. Super.
Boah, ja.
Und dann als sein Gegenspieler so dieser alte, versiffte FBI-Agent. Das,
wie heißt so klein denn der Schauspieler?
Ich weiß es leider nicht. Das ist ein typischer Nebendarsteller. Das finde ich auch so toll, was auch in der Szene rauskommt. Der Film erzählt in so Kleinigkeiten so ganz viel. Und dieser Kollege von ihm springt dann nur ins Wasser. Also die haben irgendwie so ein Tauchtraining oder was. Und normalerweise springt er halt immer mit dem Kopfsprung rein und er lässt sich halt so ganz fies schief reinplatschen. Und dadurch ist seine Rolle eigentlich schon erzählt. Mehr braucht man nicht mehr zu wissen.
Genau. Gestatten, Kapitän, Arschloch. Und dann springt er rein. Geil. Also Sesselfurzer, irgend sowas. Er schimpft darüber, dass sie ihm jetzt irgendeinen Arsch vorgesetzt haben. Und das ist halt er.
Also wenn ich an Point Break denke, dann fällt mir immer nur die Schlussszene ein. Das Ende.
Das wollen wir jetzt aber nicht spoilern,
ne? Nein, ich werd's nicht spoilern, aber das Ende ist das, was mir am allermeisten im Hirn geblieben ist. Und sobald ich Point Break denke, dann fällt mir ein, wie es ausgeht. Das ist das. Den Rest habe ich fast komplett vergessen.
Ja, es ist eben überhaupt diese Atmosphäre, diese Surf-Atmosphäre, die wir ja zum Teil auch erlebt haben. Aber die halt so ist irgendwie, die natürlich ein bisschen übertrieben und idealisiert wird und auch sein Vorankommen beim Surfen, also er lernt halt surfen und ganz am Anfang ist es halt wirklich so, wie wir das auch kennengelernt haben, also man freut sich halt über so ganz kleine Dinge und ist total begeistert und alles ist super, allerdings ist es dann im Film eben so, dass er nach zwei Wochen gleich mal so ganz fiese, krasse Wellen reitet, ist halt nicht ganz so realistisch, aber gut,
es hat ein Film. Ja gut, ja, aber es muss halt so schnell gehen, sonst wäre es
ist halt dramatisch blöd. Gestrafft.
Wenn er da die erste Tube reitet, geil. Und was haben Sie bis jetzt erreicht? Boah, ich habe heute Mittag meine erste Tube geschafft.
Dieser Schauspieler, geil. Der ihn das fragt übrigens, das ist ja sein Vorgesetzter, der wird wieder gespielt von diesem Dr. Cox aus Scrubs und der ist wieder genauso. Ich habe das Gefühl, der kann nur diese Rolle.
Der ist also viel schlimmer als Keanu Reeves, was das Festgelegtsein auf eine Rolle angeht.
Ja, ganz extrem. Ja, und er wird als so Charakterschauspieler empfunden. Das ist furchtbar. Ist er überhaupt nicht.
Dem geben wir jetzt aber keine Punkte, oder? Das wäre vollkommen verzerrt, wenn wir...
Dem Dr. Cox?
Ich gebe dem so viele Punkte, wie ich dem immer geben würde. Also es ist völlig egal, ob Patrick Swayze jetzt lebt oder tot. Ich gebe dem 10 Punkte.
Das ist einer meiner 10 Punkte von mir auch. Ja. Und Catherine Bigelow, wir haben ja über Point Break gerade schon gesprochen, vor ein paar Wochen, als wir diesen Einsame Entscheidung gesehen haben. Nee, Einsame Entscheidung, wie heißt der? Diesen Kriegsfilm aus dem Irak. Ja, genau. Der war ja auch von der Catherine Bigelow. Die macht schon coole Filme.
Ja, und
die
macht halt Männerfilme. dass das ein richtiger Männerfilm ist. Das ist halt
geil.
Von einer Frau und das ist sowas von Männerfilm. Surfen, Fallschirmspringen, Football spielen, Gangster, FBI, es ist alles drin.
Ja, ja. Ist schon eigenartig. Und ich meine, Hurt Locker ja auch nicht viel anders, ne? Also da geht's um Krieg, um Männer im Krieg, wo wenig Frauen dabei sind, sicherlich schon jetzt neuerdings auch, aber eben nicht in dem Ausmaß. Und ja, aber trotzdem auch ein fantastischer Film.
Aber es wird dann zum Teil auch so ein bisschen kritisiert. Also diese Frau, die dann die Freundin von Keanu Reeves ist, sagt dann auch irgendwann auf dieser Party,
die ist geil.
Euer Macho-Getue geht mir auf die Nerven. Und das stimmt, es ist zum Teil auch einfach nur Macho-Getue. Aber es macht halt ja. Spaß.
Genau, weil ihr noch nie richtig Sex hattet. So, müssen wir noch einen Patrick Swayze-Film besprechen?
Was haben wir denn
möchten
noch?
Wir noch einen besprechen?
Wann haben wir das letzte Mal Nachricht von Sam gehört? geschaut.
Oh, ich kenne ihn gar nicht.
Echt nicht? Wie bist du da rumgekommen? Das gibt's doch gar nicht.
Also ich glaube, das ist bei. Ich habe das halt damals in den 90ern geschaut. Ich glaube, den könnte man heute nicht mehr anschauen. Das ist halt ganz weichgespülte Kitschsoße mit Demi Moore und Whoopi Goldberg. Genau. Furchtbar.
Ach ja, das ist aber hässlich.
Whoopi Goldberg nur in Star Trek, gut.
Ich muss auch mal an Geilen denken.
Ja. Also zwei Filme, in denen er noch mitgespielt hat, die gut sind, ist Donnie Darko.
Was?
Da hat er mitgespielt?
Ja, da war er der Vater.
Oh.
Oh Mann.
Da war er der Vater von Donnie,
war
oder?
War auch in L.A. Crash, den wir auch in der Sneak gesehen haben. Da war er auch super. Da war schon so ein bisschen alt und versifft oder verfrackt, aber richtig gut. Charakterdarsteller.
Und 1114, da hat er noch mitgespielt, der auch richtig gut.
Ach nee, ich meine 1114. Ich verwechsel das. Ja, ja. Ja, und dann natürlich Fackeln im Sturm, gell? Oh. Ja, Fackeln im Sturm ist nicht so schlecht. Ich meine, man muss halt den Anfang sehen. Das ist diese ersten, ich weiß nicht, drei Filme oder so. Da war das noch richtig cool. Das war eine Liebesgeschichte. Es war große Dramatik mit diesen zwei Freunden, die gegeneinander in den Krieg ziehen müssen. Und es hat dann halt gelitten, als es dann in die zweite und dritte Generation ging, als er dann nur noch der alte Versoffene war. Und es nicht mehr so richtig, ja, es war dann so, Apartheid war schon noch ein Thema, aber es gab eben nicht mehr so einen richtigen Konflikt. Es war wie eigentlich bei einer Soap-Opera oder bei einer, wie nennt man das, Telenovela, die dann eben zu lang weiterläuft.
Da schließt sich die Klammer zu dem Film, den wir in der Sneak gesehen haben. Und wir sollten mal zu einem anderen Thema kommen. Wir haben jetzt genug Patrick Swayze, glaube ich.
Ja, wir haben ihn gehuldigt. Obwohl man über Point Break eigentlich immer mal reden kann.
Machen ja. Wir dann in 100, haben Folge 136 wieder. Lass mal einer notieren. Ja. Hörer, schreibt uns dann eine noch, Mail dann, in der Folge 135, damit wir es nicht vergessen.
Genau. Dann auch wieder mit Dobby, der kommt ja auch ungefähr alle 60 Folgen.
Ich kann auch öfter kommen,
wenn er wollt. Bei Folge 30, Plan 30 dabei.
Kann sich da noch irgendeiner unserer Hörer erinnern? Haben wir so langjährige Hörer?
Ja, ich war damals nur Hörer.
Ja, ich auch.
Ja, ich.
Hey, haben wir schon vier. Wahnsinn. Was haben wir denn noch so?
Und ich vermute mal der Erik noch.
Der Erik. Mm.
Ja, stimmt. Wollt ihr da nicht noch letzte Sendung was bringen?
Ja.
Ja.
Oh ja, darf doch auch was vergessen.
Ja, das ist, glaube ich, auf dem, um jetzt einen Filmwitz zu machen, das ist auf dem Boden des Schneideraums gelandet.
Genau. Irgendwie im Schnitt zerbröselt. Wir hatten da genau. Ein kleines
ja immer noch mit Bändern bei uns.
Richtig. Ich wollte gerade sagen, liegt noch auf dem Desktop oder wie?
Das Magnetband hier bei uns. Analog Sneakpot. Nee, aber wir hatten tatsächlich auch diese Straßengeständnisse aus der letzten Folge vorbereitet und da gab's noch ein weiteres und das spielen wir euch jetzt mal vor.
Welchen Podcast ich am liebsten höre? Ich höre eigentlich immer den Sneakpot, sonst nichts.
Was? Die vier Schwachköpfe? Die dauernd essen und trinken beim Aufnehmen? Na, höre ich ja lieber Ohrensessel.
Nee, also Sneakpot geht gar nicht. Die haben keine Ahnung und reden immer nur über einen Film. Ich höre lieber Nerd Talk.
Nerd Talk ist immer noch besser als Sneakpot. Bei denen geht mir der Dialekt total auf den Geist. Da höre ich lieber Kinocast.
Wo wir jetzt gerade über andere Podcasts hier in diesem Straßengeständnis geredet haben. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen ein paar neue Podcasts, Filmpodcasts in Deutschland entdeckt.
Ja, überhaupt. Wollen wir nicht überhaupt erst noch mal was zu den anderen sagen?
Auf jeden Fall.
Ja, also Ohrensessel.
Neben den Lästereien, die wir sonst immer manchmal sagen müssen.
Die alle total
die sind echt lieb gemeint.
Ihr lästert doch nicht.
Also es ist wirklich so, wenn wir die Leute nicht mögen würden, würden wir sie nicht erwähnen. Ganz einfach.
Genau. Ja, Ohrensessel, brauchen wir gar nicht viel sagen. Ist für mich der Filmpodcast Deutschlands. Es sind halt Profis und die reden über DVDs.
Direkt nach uns eigentlich.
Wie bitte?
Direkt nach uns,
genau.
Ja, aber müssen wir nicht drum rumreden. Der Ohrensessel war schon ein Stück weit auch der Anstoß, warum wir hier den Quatsch überhaupt angefangen haben.
Genau. Die sind eben richtig gut und die stellen auch was dar. Die sind einfach super unterhaltsam. Ach,
solche Schleimer.
Nein, die hören uns eh nicht. Das ist kein Geschleime. Ja, ist doch so. Die sind einfach toll. Also Leute da draußen, hört den Ohrensessel. Wenn ihr uns hört, dann hört auch den Ohrensessel.
Ja, aber fangt mit den ersten Folgen an, die waren noch deutlich besser als jetzt, weil damals haben sie noch ganze Regisseure in einer Folge besprochen. Heute sind es nur noch zwei Filme.
Ja, die machen halt immer thematische und dieses thematische wechselt halt. Manchmal sind es Regisseure. Übrigens die letzte Folge Jude Apatow, gerade passend zu unserem Film.
Genau, und vor etwa 10 Folgen.
Sehr passend.
Vor etwa 10 Folgen haben sie Terry Gilliam komplett gemacht. Also insofern, das kommt, das gibt's alles noch. Aber das ist schon recht. Benjamin Mark war schon noch irgendwie eine Type in dem Podcast, die ich auch ein Stück weit vermisse.
Ja, und Kai Otto ist halt ein Klugscheißer. Also das nervt mich.
Aber, nee, ist schon liebenswürdiger Klugscheißer.
Ich finde ihn furchtbar. Ich fände es schön, wenn Benjamin Mark wieder zurückkäme.
Aber Benjamin Mark ist jetzt beim Spiegel und ich lese immer seine Artikel und dann denke ich mir an gute alte Ohrensesselzeiten zurück und dann ist die Sache in Ordnung.
Echt, da muss ich mal drauf achten.
Wenn ich die Artikel von Benjamin Mark lese, dann höre ich immer, wie er mir den vorliest gerade.
Welche Rubrik macht denn der? Ich habe da gar noch nie drauf geachtet, wer die geschrieben
eines
hat.
Eines Tages bei Spiegel Online.
Ah. Ja,
genau. Aber was?
Stimmt, da war bei Spiegel Online eines Tages war heute Filmklischees.
Richtig, ja, aber ich glaube, das hat er nicht gemacht.
Das ist ein toller Artikel, den können wir mal verlinken. Der ist allerdings nicht von Benjamin Mark.
Trotzdem gut.
Ja gut, machen wir mit den Amateuren weiter, oder? Da wären einmal unser Pendant der Kinocast. Bisher aus Gera, deswegen haben wir jetzt den Dobby ja heute auch drin. Der Erik ist ja mittlerweile
umgezogen. Der jetzt da nicht mehr dabei ist.
Genau.
Der Dobby ist ja leider nicht mehr dabei. Der Dobby ist jetzt freier Podcaster und zahlt 10 Euro, dass er bei uns heute mitmachen darf.
Und wasch Cocktailgläser ab, eine ganze Woche.
Hatte der Erik nicht irgendwas verlauten lassen, dass sie jetzt per Skype aufnehmen? Und
ja, aber dass sich die aus Gera nicht mehr bewegen und ich jetzt regelmäßig ins Programmkino, ins normale Kino gehe und nicht mehr in die Sneak, weil mir das zu weit weg ist.
Ach, du wohnst gar nicht in Gera?
Da läuft halt nichts mehr. Nee, ich wohne in Jena immer noch.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ach so.
Das ist eine halbe Stunde Auto oder Dreiviertelstunde Zug weg.
Ach stimmt, du bist da dann immer so schnell abgedüst abends, gell? Nach der Aufnahme.
Genau.
Ja, ich erinnere mich.
Naja, der Kinocast inhaltlich relativ ähnlich wie wir, auch eben Sneak geschaut und dann darüber gesprochen. Allerdings machen die es meistens so, dass sie direkt nach dem Film darüber reden. Also nicht wie wir, dass wir
ein paar Tage später, sondern immer live direkt nach dem Film, aber dafür auch deutlich weniger andere Filme, sondern eigentlich nur der Sneak-Film.
Ja, obwohl mittlerweile machen sie auch ein paar mehr. Aber es ist was anderes. Ich war ja letztes Jahr, das war dieses Jahr im bevor der Sommer losging, war ich ja drüben und habe mit aufgenommen und das war echt krass. Du kommst aus dem Film raus, so Mikro steht hier, los aufnehmen. Das ist ganz schöner Stress, kann ich ja sagen.
Des Weiteren Nerd Talk, ein sehr viel umfangreicherer Podcast.
Die aktuelle Folge geht 1:23.
Ja, Wahnsinn. Zwei sehr sympathische junge Männer, ich finde es sehr schön machen. Also es macht Spaß zuzuhören. Ich habe nur ein bisschen Probleme manchmal mit dem Inhalt, weil es ist eben so eine wilde Mischung, einmal aus Kinofilmen, den sie gesehen haben, oder die sie gesehen haben, und dann aber auch über Vorschauen. Also, und da verlieren sie mich manchmal ein bisschen, weil es eben Vorurteile sind zum Teil. Aber es ist unterhaltsam.
Stimmt. Höre ich auch jede Woche wieder gern.
Ja, und dann habt ihr jetzt noch neue Sachen entdeckt, gell? Also bis hierher höre ich das auch alles soweit, wie wir das jetzt besprochen haben oder wie ihr das jetzt vorgestellt habt, besser gesagt. Aber jetzt gibt's was Neues und da bin ich noch nicht informiert. Leg mal los.
Genau, das ist einmal das Lichtspielhaus und der bester-film.de. Die kommen aus Kiel und Augsburg. Ich weiß jetzt nicht auswendig, von welchen kommen.
Lichtspielhaus kommt aus Augsburg und bester Film kommt aus Kiel.
Und das sind zwei kurze Podcasts, die behandeln in der Regel nur einen Film. Meistens so auch direkt im Anschluss. Ziemlich fundiert, gut gemacht. Einfach schön. Also gefallen mir wirklich gut. Werde ich in Zukunft weiterhören.
Beide sehr toll gesprochen. Also ich finde die Sprecher in beiden Podcasts wirklich toll.
Ja, und es ist sowas schön für zwischendurch. Also zwischen 10 und 20 Minuten.
Dann verlinkt die mal, dann höre ich die mir auch mal an.
Sind schon verlinkt auf unserer Seite.
Bester Film ist, glaube ich, nur so 5-6 Minuten lang. Bester-film.de, so nennen die sich. Aber kurz, knackig, echt schön, ja.
Also bleibt festzustellen, wir haben Konkurrenz. Wir müssen uns anstrengen und das werden wir auch tun.
Das ist keine Konkurrenz. Naja, ich würde es befreundete Podcasts nennen.
Mitbewerber.
Genau.
Ja.
Ja, genau.
Ach, auch so ein Ding, aber raus.
Nee, aber jetzt mal ehrlich. Ich meine, wenn die gut sind, können wir es auch sagen.
Also ja, natürlich. Klar, ohne Frage.
Also macht Spaß, sie zu hören. Also ich drehe selten mal einen Podcast ab von denen. Von allen Vorgestellten.
Ja.
Drehst du sonst Podcasts öfters mal ab?
Ja, wenn die Leute mich nerven, drehe ich es ab. Da bin ich ganz rigoros. Und wenn ich die dann 4 Wochen nicht gehört habe, dann fliegen sie auch direkt aus dem iTunes wieder raus und dann ist Platz für einen neuen.
Ich wollte gerade sagen, warum hast du noch drin, wenn sie dich nerven?
Ja.
Ja, man solange denkt dann immer, mich man nerven, gibt ihnen noch mal eine Chance, aber es wird meistens nicht besser. Man ärgert sich immer wieder.
Genau, ich habe aktuell 521 ungehörte Podcasts. Also habe ich noch
jetzt,
was zu tun.
Jetzt sind wir ja gerade beim Thema Podcast. Sind wir gerade beim Thema Podcast und da wollen euch der Christoph und ich mal kurz was singen.
Tiki Bar.
Oh ja, der Tiki Bar Podcast, über den müssen wir unbedingt reden. Das ist ein
von meiner Freundin Beatrice Fastwater.
Genau, von deiner Facebook-Freundin. Ich muss jetzt mal ein bisschen
auf Facebook.
Das Level. Ja, das ist ein sehr professionell, mittlerweile sehr professioneller Podcast, Videopodcast über Cocktails. Aber es ist immer so eine kurze Geschichte, die extrem lustig ist, krass abdreht. Das ist ein
Comedy-Podcast, oder?
Das ist, das ja, ich glaube, Christoph hat eher recht. Das ist ein Comedy-Podcast, in dem zufällig Cocktails vorkommen. Denn
ich finde es ein Cocktail-Podcast, der zufällig lustig ist.
Nee, ich glaube, das ist schon andersrum. Aber auch wenn du sagst, dass der eine Geschichte erzählt, das ist für manche Folgen auch sehr weit hergeholt. Manche Folgen sind einfach nur lustige Aneinanderreihungen von Szenen und Outtakes direkt gemischt. Also speziell die ganz aktuelleren Folgen, wo die Outtakes einfach nicht mehr ans Ende geschnitten werden, sondern einfach mitten in der Folge drin sind, da könnte ich mich wegkippen vor Lachen.
Genau, das ist so, die zeigen die Folge ganz normal und dann passiert irgendwie ein Unglück, weil dass irgendjemand verschüttet irgendwas. Dann kommt die Szene ganz normal, dann kommt ein Schnitt. Und in der nächsten Szene ist halt alles wieder aufgeräumt und es geht ganz normal weiter, als wäre nichts passiert. Das ist so lustig.
Es ist halt super professionell, aber man merkt, dass die richtig Spaß dabei haben. Und man hat auch das
Gefühl... Und die saufen. Die saufen so viel beim Aufnehmen.
Das ist echt der Hammer. Und der Podcast spielt auch in den Outtakes und in den vermeintlichen Behind-the-Scenes-Segmenten derart mit dieser Idee, dass man nie weiß... Ist das jetzt echt? Sind wir jetzt behind the scenes oder ist immer noch alles inszeniert? Das ist so perfekt choreografiert, dass man eigentlich nie weiß, wo man dran ist. Und wenn man denkt, man kennt jemanden oder man hat jetzt eine behind the scenes Sache gesehen, wo man sieht, jetzt kann ich mal in das Auge der echten Figur blitzen oder ins Auge des echten Schauspielers schauen. Man ist sich nie sicher, ob man nicht immer noch gespielte Szenen sieht.
Das ist zum Beispiel auch bei meiner Lieblingsszene so, wo Beatrice in so einem Outtake erzählt, dass sie nie echten Alkohol trinken würden während der Aufnahme. Das wäre ja komplett unprofessionell. Und dann schüttet sie sich aus einer Tequila-Flasche irgendeine Flüssigkeit ins Glas und trinkt davon. Und man sieht ihr im Gesicht halt an, dass es echter Tequila ist.
Es brennt richtig.
Ja, aber auch da ist es immer noch so, mit so einem Grinsen im Gesicht, dass du nicht weißt, ob sie sich nicht vielleicht viel Mühe gibt, um dir das auch noch vorzuspielen.
Ja, und absolute Schauempfehlung, die Bunny-Folge. Irgendwie Royal Bunny League. Muss man gesehen haben.
Oh, die ist so gut. Richtig. Genau, wir sollten vielleicht nochmal Werbung machen. Jetzt ist es ja mittlerweile doch leider so, dass mehr Männer als Frauen Podcasts hören. Noch, das wird sich sicherlich bald ändern. Aber Jungs, Allein diese ersten 40 Sekunden, da tanzt Lala immer zu irgendeiner anderen Musik irgendwie vor der Kamera rum. Allein dafür lohnt sich's schon. Allein dafür lohnt sich's.
Ja, stimmt. Muss ich mal spielen.
Wenn wir jetzt hier die Aufnahme beendet haben, sofort Download und alle Folgen runterladen. Und die ersten sind nicht ganz so gut, aber es wird immer besser. Es wird immer besser.
Richtig. Eine Sache sollte man vielleicht jetzt wirklich noch dazu sagen. Es ist ein englischsprachiger Podcast. Der kommt aus den USA. Das muss man einfach, glaube ich, erwähnt haben. Also das ist Englisch, und wer dem des Englischen nicht mächtig ist, der hat da natürlich keinen Spaß dran.
Der muss sich halt nur Lala anschauen.
Aber das lohnt sich auch. Ja. Tiki Bar TV heißt das.
Tiki Bar TV.
Auch ein ganz tolle Folge, toller Gag. Aber das erzählen wir jetzt nicht mehr.
Das ist die aktuelle Folge. Ja, so. Traditionell müssen wir jetzt noch tippen, was nächste Woche kommt. Dobby, was meinst du, was nächste Woche bei uns
kommt? Wir haben auch noch mehr, gell?
Echt?
Genau. Wir sprechen mal ein bisschen über die großen Ereignisse, die vor uns stehen. Bundestagswahl.
Richtig. 27. September 2009. Wir erwarten eigentlich von allen unseren Hörern, ausnahmslos, dass ihr euch beteiligt, dass ihr eure demokratischen Rechte wahrnehmt und hingeht und bitte eine auf dem Boden unserer demokratischen Grundordnung stehende Partei wählt, welche auch immer.
Ja, davon gehen wir aus. Ich meine, wir haben bestimmt keine Hörer, die NPD-Wähler sind, oder?
Wir haben vielleicht Hörer, die irgendwie Protest wählen wollen oder darüber nachgedacht haben, gar nicht zu wählen oder so. Ich weiß nicht.
Die wählen aber alle Piraten.
Dann überlegt euch, wie ihr Protest wählen wollt, ob das es auch irgendwie Sinn hat.
Genau.
Genau.
Also ohne jetzt konkrete Empfehlungen.
Genau, da gibt's viel schönere Farben, wie die rosanen oder die grauen oder so.
Ich glaube, die grauen sind mir zu jung. Aber
wie auch immer. Also solange ist
Mein Bruder hat den Wahl-O-Mat gemacht und an Platz 2 kam die Rentner- und Rentnerinnenpartei. Und der ist gerade erst 30 geworden.
Ja, stimmt. Wahl-O-Mat sollten wir vielleicht auch verlinken.
Ja, übrigens, da gibt's auch bei Spiegel noch irgendwie so ein Wahl-O-Mat-ähnliches Teil, bei dem du deine Direktkandidaten dir angucken kannst.
Ach hey, das ist ja viel zu kompliziert.
Nee, du gibst da einfach deine Postleitzahl ein, der sucht dir raus, welche Direktkandidaten in deinem Wahlkreis sind, und dann kannst du auch über den Wahl-O-Maten eine Reihe von Fragen beantworten. Die schreiben dir immer dazu, was haben die anderen dazu gesagt, und auch eine Begründung, wenn die was abgegeben haben.
Das ist ja cool. Bei uns ist übrigens der Direktkandidat für die CDU Heinz Riesenhuber, der ehemalige Forschungsminister.
Kein Grund, die jetzt beeindruckt tun, aber hochinteressant.
Du sollst jetzt wenigstens beeindruckt tun.
Ich bin super riesenhuberisch beeindruckt.
Wollen wir noch was zum Wahl-O-Mat sagen?
Nee.
Nicht?
Naja, der Wahl-O-Mat ist halt so eine Fast-Food-Demokratie-Idee. Wenn ich mich nicht groß informieren will, was die Parteien so eigentlich, wofür die stehen, dann kann ich da halt einfach mal so 10 Thesen, 20 Thesen, ich weiß nicht, der legt mir so verschiedene Thesen vor und ich sag dann, ja, finde ich richtig, nö, finde ich nicht so, ist mir egal. Und am Ende sagt es dann halt, mit welcher Partei ich jetzt die meisten Übereinstimmungen hatte. Und für Leute, die wirklich kein...
Das ist ein bisschen zu einfach. Also erstens, der gibt dir keine Wahlempfehlung, sondern der sagt einfach nur, welche Übereinstimmung du mit Parteien, die du vorher dir aussuchst, hat. Und das zweite ist, falls die Parteien sich bewegt haben, kannst du eben auch eine ausführliche Begründung und Links zu weiterführenden Sachen finden.
Ja, und du kannst auch gewichten.
Also das ist nicht so simpel, wie das dir vorstellt.
Du hast schon recht. Es ist ein bisschen komplexer, als Herr Bob das dargestellt hat. Was natürlich das Problem bei der Sache ist, ist, dass es nur um das Wahlprogramm geht. Ob die Parteien dann wirklich dafür stehen und ob die das durchsetzen, das steht halt auf einem anderen Blatt. Und das muss man dann eben versuchen, selbst zu beurteilen.
Ja, aber das macht doch keine Partei zur Wahlkampfzeiten, zu sagen, ob sie das wirklich durchsetzen. Das sagen sie doch eigentlich nie.
Naja, aber man kann das ja schon, aber das sind halt Thesen drin.
Wo du auch sagen kannst, okay, das haben sie jetzt nur reingemacht, weil das halt jetzt gerade gut kommt. Aber das führt jetzt zu weit.
Ja, und außerdem das nächste ist, der Wahl-O-Mat ist immer noch viel informativer als zumindest das große Kanzlerduell am Wochenende.
Ja, da gebe ich dir unumwenden recht.
Da reden wir jetzt lieber nicht drüber, sonst gibt's einen Verriss und wir sagen die gleichen Thesen wie vom Anfang. Da hätte man eine halbe Stunde rauskürzen können.
Aber ich meine, lass uns nicht politisch werden, aber was haben wir erwartet?
Ja, Die haben jetzt 4 Jahre gut zusammengearbeitet. Wieso sollen sie sich streiten?
Es wäre völlig unglaubhaft.
Aber ja, aber das kleine Duell am Montag dann auf ARD, das war dafür relativ gut, fand ich.
Ja, ich meine, klar, wenn du haufenweise Oppositionspolitiker hinsetzt, die sich zerfetzen sollen, okay. Leider hat der Gysi eine Autopanne und konnte nicht da sein, aber...
Die haben nichts zu verlieren.
Also bleibt zusammenfassend zu sagen, Leute, geht hin, 27.09.2009, macht euer Kreuz. Denkt vorher ein bisschen drüber nach, wo ihr das hinmacht, aber macht auf jeden Fall eins. Damit ist uns allen gedient und darauf kommt es uns an.
Und auch wenn ihr keinen Wahlschein bekommen habt, das ist keine Ausrede, dann geht einfach zu eurem Wahlamt mit eurem Personalausweis. Geht genauso.
Außer ihr seid gerade ungünstig umgezogen, die Freundin von meinem Mitbewohner darf nicht wählen.
Warum das denn?
Weil sie irgendwie schlecht umgezogen ist und jetzt hat sie leider ihr Wahlrecht verwirkt, weil sie da nicht gemeldet ist und dort auch nicht richtig und da zu früh und da zu spät. Und ja, sie hat sich umgemeldet auf Hofheim, aber das geht jetzt nicht. Irgendwie kann sie, jedenfalls hat sie einen Bescheid gekriegt, wo drin steht, sie dürfen nicht wählen gehen.
Was? Das ist ja total undemokratisch.
Ja, aber hallo.
Naja, gut. Die Nadine darf bei mir ein bisschen mitwählen.
So, dann kommen wir jetzt zu der letzten Rubrik unseres kleinen gemütlichen Podcasts hier und das ist natürlich die Sneak-Tipps, das seid ihr so von uns gewohnt und deshalb werde ich jetzt mal einfach anfangen. Ich tippe genau wie letzte Woche auf den Film, den es in Stuttgart vor 2 Wochen schon gegeben hat, nämlich Louis Hire the Contract Killer und ja, diese Woche gab es den nicht, vielleicht habe ich jetzt mit meinem Tipp mehr Glück.
Gibst du jetzt fast Gera gesagt?
Nein, ich habe letztes Mal schon richtig Stuttgart gesagt und habe mich jetzt auch echt angestrengt, das richtig zu machen.
Erik, du musst einfach wieder umziehen, damit wir wieder Gera sagen können.
Dobby, was tippst du denn?
Ich tippe auf The Taking of Pelham 123.
Das tipp ich auch.
Und ich auch. Das ist ja mal wieder einfach diese Woche. Und ich glaube, ich finde es cool, wenn der Film kommt.
Das ist aber, glaube ich, ein Wunschtipp.
Der geht richtig schön ab. Das ist Action. Aber ich wahrscheinlich glaub, der ist er scheiße.
Gut, aber
ich auch nicht. Ich will mir ein aber Bild er geht machen. Bestimmt ab. Und im Trailer, muss ich ja sagen, finde ich Travolta ziemlich cool. Er ist ein bisschen dick geworden, oder? Der sollte mal mit mir Marathon-Training machen.
Also ich fahre jeden Tag U-Bahn, deshalb muss ich so einen U-Bahn-Film immer sehen.
Und der spielt in New York, scheiß die Wand an, der hat schon 10 Punkte.
Heute auf.
Okay, ich gehe nochmal die Wand anscheißen. Ich bin hier nicht zu Hause.
Genau, und in dem Sinne, bring ihm dann Milch mit.
Genau, bring einen Liter Milch mit.
Oh ja, der beste Gag.
Ja, bevor man uns wirklich vorwirft, wir hätten eine halbe Stunde rausschneiden sollen, würde ich sagen, beschließen wir diesen Podcast hier. Nächste Woche gibt's wieder Sneakpod, dann Folge 96 mit einem neuen tollen Film. Bis dahin, tschüss.
Dann ist ja fast Sendung 100.
Ganz genau. Bis dann, tschüss.
Ja, ciao. Scheiße, du, tschüss.
Mann, das wird wieder ein Schnitt.
Schöne Abmoderation, Robert. Sehr schöne Abmoderation.
Erik noch. Und darauf müssen wir jetzt einsetzen.
Genau, da fange ich jetzt an und gebe dir jetzt die Vorlage, Dobby, dass du da was machen kannst. Okay?
Ja, okay.
Oh ja, der Erik.
Ja, und?
Jetzt sagst du... Ja, wolltet ihr da nicht noch was erzählen, bla bla bla?
Ah, ja, jetzt stand ich auch gerade auf der Leitung, Entschuldigung.
Das wird Spaß verschneiden. Das Problem ist, wenn ich den Computer zuklappe, dann reißt mir die Verbindung ab und wenn ich ihn offen lasse, dann springt die Katze auf die Tastatur.
So, das war dann da jetzt. Das hat man jetzt nicht hören können, aber das kommt dann da später. Und jetzt müssen wir da irgendwie drauf einsteigen. Christoph, mach das.
Moment, fehlt mir jetzt gerade um die Überleitung.
Mit so vielen süßen Bunnies haben wir es uns auf unserem gemütlichen Sneakpot-Sofa gemütlich. Das ist scheiße. Das wird doch schon wieder nichts.
Das wird nichts. Das kommt nochmal.
Ja, Outboard wieder.
Outtake.
Ja, 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 ja. Ich wollte dem Sofa noch ein Attribut geben, aber das wird nichts. Früher war eh alles besser.
Genau.
Und im Osten sowieso, Entschuldigung.
Deshalb gibt's uns noch und den Gera-Podcast gibt's nicht mehr.
Doch, den gibt's schon noch.
Aber nicht mehr aus Gera.
Nee. Eieiei, so.
Mir wird auch schon warm hier unter meinem Kopfhörer. Wir können jetzt mal anfangen.
Das ist ein toller Drink.
Toller Drink? Tolles Glas.
Tu dir einen Eiswürfel im Kopfhörer.
Nee, die Eiswürfel habe ich alle in die Wohnung geschmissen, damit die Katze damit spielen kann.
Ja, so. Wirklich. Ich dachte in die Buchse.
Ja, die liegen jetzt irgendwo im Wohnzimmer rum. Die Katze schießt die irgendwo drunter und dann tauen die da weg und dann ist gut.
Und schon wieder ist das Gespräch beendet.